This is Rock and Roll Radio.
Streblick-Podcast Nummer 172 vom 5. Juli 2006. Wie ihr wisst, vielleicht eine Spezialausgabe, also vielleicht, wie ihr vielleicht wisst, eine Spreeblick-Podcast-Spezialausgabe diese Woche. Dreimal gibt es von Holgi, Tanja und mir Buchempfehlungen für den Urlaub, aber man kann das natürlich auch lesen, wenn man nicht im Urlaub ist, ne? Herzlich willkommen. Jetzt gibt es Buchtipps, Lesetipps und Holgi fängt an.
Na, was ich auch jedem nur empfehlen kann und was ich auch jederzeit nochmal lesen und mitnehmen würde, das ist ein sehr dickes Buch. Ich glaube, das hat so um die 800 Seiten. Ist von Neal Stephenson und heißt Kryptonomikon. Und es spielt sowohl heute als auch im Glascontainer. Als auch am Ende oder während und hauptsächlich am Ende des Zweiten Weltkrieges. Also der Teil der Geschichte, der immer mal wieder so ein Flashback zum Zweiten Weltkrieg ist, legt den Grundstein für die Geschichte, die dann heute eigentlich spielt. Und zwar, dass so ein paar Computertypen, also ein paar Nerds vorhaben, eine Bank zu gründen, die ausschließlich im Internet existiert und dazu einfach eine hinreichende Goldreserve brauchen, damit sie auch tatsächlich Geld rausgeben können. Woraus dann resultieren würde, dass irgendwann die Nationalstaaten überflüssig würden, bla bla bla. Das sind dann andere Bücher von Neal Stephenson, in denen das schon passiert ist. Und die versuchen eben Gold zu bergen, das Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwo in Südostasien versteckt worden ist. Und gleichzeitig ist das Ganze eine Einführung in die Geschichte der Kryptographie, also der Verschlüsselungstechnik. Und das, was so toll daran ist, finde ich, dass also auch so Typen wie ich, die wirklich so technischen Sachverstand gleich null haben, vor allen Dingen mathematisch-technischen Sachverstand, wirklich lernen, wie so Verschlüsselung geht und wie das alles angefangen hat, so inklusive Touring. Maschine, Bletchley Park, wie das hieß damals in Großbritannien, und ganz vielen Reisen um die Welt. Und ich mag das immer ganz gerne, wenn in Büchern sehr viel los ist, also wenn viel gereist wird, also hierhin, dahin, dorthin, also spielt an vielen verschiedenen Orten und es passieren viele verschiedene Sachen. Und das ist beim Kryptonomikon so. Und das ist eins der wenigen Bücher, von denen ich wirklich nicht wollte, dass es jemals zu Ende geht. Also ich hätte mir gewünscht, so wie bei dieser Hose, wo immer ein 10-Mark-Schein drin ist, gab es mal so eine Kindersendung, dass immer am Ende des Buchs noch so eine Seite dranhängt. Aber hat er nicht hingekriegt, der Stephenson.
So, weiterer Tipp eigentlich auch von mir, aber dann auch von Holgi. Ja, habe ich auf den Tisch gelegt, hat er gesagt, scheiße, den wollte ich. Dann haben wir uns überlegt, wir machen ihn einfach zusammen. Haruki Murakami, wilde Schafsjagd.
Oder Murakami Haruki, hat mein Freund Christoph mir erzählt. Der hat mal Japanisch gelernt. Er meinte, das ist eigentlich egal, wie rum man das macht. Darum findet man das auch manchmal auf Büchern genau andersrum. Muss man darauf achten.
Ist tatsächlich? Ganz witzig. Stimmt, bei mir steht auch Murakami Haruki, jetzt wo du es sagst.
Oder Haruki Murakami, ganz wie sie wollen.
Wie sie wollen. Also wilde Schafsjagd ist auch nur eine Auswahl von dem überhaupt gigantischen Oeuvre dieses Autors, den ich sehr, sehr schätze und den ich überhaupt jedem ans Herz legen kann, der ihn noch nicht kennt. Ist aber nicht so ein fetter Schinken, sonst schreibt er auch gerne mal ausufernd. Dieses hier hat aber gerade mal, ich gucke mal nach.
Es hat gar keine Seiten, doch 300.
305 Seiten, also das kann man irgendwie auch gut noch ins Handgepäck bekommen. Wilde Schafsjagd also, in der es darum geht, dass...
In gewohnt abseitiger Manier von Murakami, also so was ich ja so toll finde bei ihm, ist, dass so Typen wie wir, ne, so Mit-30er, die irgendwie so in der Großstadt so vor sich hin dümpeln, die erleben eine um, ich sag mal, 1% verschobene Realität. Und das finde ich so klasse, weil eigentlich ist alles normal, nur irgendwas ist anders. An dieser Stelle dann dramatische Musik, so. Das finde ich toll. Und da geht es eigentlich darum, also da ist auch wieder dieser...
Aber auch direkt alles komplett aus dem Gleichgewicht. Alles aus dem Fugen gerät,
oder? Das gerät aus dem Gleichgewicht. Und ja, es endet ja meistens dann in einer Katastrophe. Irgendeiner, ja.
Wie sich das gehört für einen anständigen Schinken.
Genau. Und bei ihm ist eben, also da ist eben auch so, ich glaube, der Hauptdarsteller ist auch so Anfang 30 oder sowas, arbeitet in einer Werbeagentur, mäßig erfolgreich, überlegt auch, glaube ich, gerade, ist, glaube ich, gerade sogar von seiner Freundin verlassen worden, ne? Das war, oder war das die, der Aufziehvogel?
Ich glaube,
ist die
Katze
werden immer
alle irgendwann verloren.
Und die veröffentlichen irgendwie so einen Prospekt für auch irgendwas Belangloses und darin ist ein Foto von einer Weide und auf der Weide stehen irgendwie 27 Schafe rum oder sowas.
Und dabei ist aber eines, was eine Auffälligkeit hat, die man erstmal so nicht erkennt.
Genau. Und irgendwann kommt ein Abgesandter des mächtigsten Mannes Japans zu ihm und sag, finden Sie dieses Schaf. Sie haben 4 Wochen Zeit dazu, Geld spielt keine Rolle und falls Sie das nicht schaffen, werden wir Ihre Existenz vernichten.
Ja. Und dann geht das los.
Und dann geht das los.
Und am Ende wartet natürlich eine Überraschung. Ich habe mich eben dazu hinreißen lassen zu sagen, Murakami sei so ein bisschen so ein moderner Kafka.
Ja, schon.
Ich glaube, die Japaner haben alle. Ich glaube, Kafka gehört offensichtlich zur Kinderliteratur bei den Japanern. Ich habe das bei allen. Ich finde alles, was ich von den Japanern gelesen habe, die sind alle irgendwie sehr Kafka-esk, wenn man das so sagen kann.
Vielleicht sind die alle einfach per se schon mal irritiert und schreiben darum Bücher, die irritieren. Du musst noch von der Ohrenfrau erzählen.
Immer die Ohrenfrau, genau. Auf seiner Suche nach dem Schaf trifft er irgendwann die Ohrenfrau. Auch die hatte er vorher schon getroffen, weil er irgendwie auch fotografiert hat. Und die Ohrenfrau hat die allerschönsten Ohren. Ist sozusagen Ohrenmodel. Diese Ohren sind aber so schön, dass sie sie permanent bedeckt halten muss, weil immer wenn sie sie freilegt, erstarrt das Leben um sie herum, weil alle nur noch ihre Ohren angucken und zaubernd sind von dieser makellosen Schönheit, die sie da rechts und links ihres Gripses trägt.
So ähnlich wie wenn
John Wayne. Die begleitet ihn dann.
Genau, so ähnlich wie wenn John Wayne in einen Saloon kommt und das elektrische Klavier aufhört zu spielen. So.
Hört sich jetzt trotzdem mäßig spannend an. Tatsächlich ist aber Wilde Schafsäcke ein unglaublich spannendes Buch, auch was man bis zum Ende eigentlich dazwischen niemals zuklappen mag. Auch wenn einem noch so vor Müdigkeit die Augen zufallen. Man muss das eigentlich in einem Rutsch lesen und man tut es dann eigentlich auch meistens. Dank Haruki Murakami oder Murakami Haruki.
Ganz wie Sie wollen.
Lesen bitte.
Bei Urlaubsbuchtipps kommt man natürlich schnell auf Klassiker und man kommt schnell auf Douglas Adams.
Irving. T.C. Boyle.
Was fiel mir dann gerade noch ein? Was auch so Urlaubsklassiker sind. Na egal, wir wollen ja eben die Klassiker nicht nennen, aber es gibt dann wieder doch einen Klassiker, den man immer wieder empfehlen muss. Und zwar deswegen, weil ich festgestellt habe, dass viele Bekannte, von denen ich gedacht hätte, das kennen sie bestimmt, es nicht kennen. Vielleicht in der Vermutung, dass es ein reines Kinderbuch ist. Dem ist aber nicht so. Denn Pooh der Bär von A.A. Milne ist absolut zu empfehlen, egal welchen Alters der Leser oder die Leserin gerade ist. Eine wundervolle Parabel aufs gesamte Leben, auf eine andere Art, ähnlich grandios wie eben Douglas Adams, der, finde ich, auch das Leben eigentlich beschreibt und dem Ganzen eine Leichtigkeit verschafft und gleichzeitige Dramatik, die, wo zumindest der erste Teil mir oft fehlt, nämlich die Leichtigkeit. Und Pooh der Bär ist ein so mitreißendes, witziges, trauriges Buch, das man nicht gelebt hat, wenn man es nicht gelesen hat.
Oh, wow. Ja, finde ich aber genauso. Und funktioniert tatsächlich, glaube ich, in allen Altersstufen. Und zwar vor allem, weil es, glaube ich, sprachlich auch so wunderschön ist. Was man nicht zuletzt dem guten Harry Rowell zu verdanken hat, der es ganz, ganz großartig übersetzt hat. Ja, und natürlich ist die Story toll, aber man kann es, eigentlich muss man es fast laut lesen, weil die Worte und die Sätze, es ist eher ein Song denn eine Story.
Ja, unbedingt. Und wenn man es dann gelesen hat, macht es übrigens nochmal Spaß. Es dann, wenn man es auf Deutsch gelesen hat und sich ein bisschen dafür interessiert, wie diese verschiedenen Sprachen funktionieren, dann macht es ganz besonders viel Spaß, es nochmal auf Englisch zu lesen und dann an einzelnen Stellen sich zu fragen, wie kriegt man das ins Deutsche? Und dann guckt man nochmal zu Harry Rowold und denkt sich, was für ein Genie, wie er das hingekriegt hat. Also wirklich ganz fantastisch, inklusive der kleinen Reime, die vorkommen.
Und wenn man das alles getan hat, wenn man es auf Deutsch gelesen hat, wenn man es auf Englisch gelesen hat und wenn man dann immer noch nicht die Schnauze voll hat davon, dann kauft man sich nochmal das Hörbuch, nämlich von Harry Rowold selbst gelesen und entdeckt da dann nochmal eine weitere Ebene, die ich so vorher nicht habe lesen können. Und Harry Rowold übersetzt nicht nur vom Englischen ins Deutsche, sondern übersetzt dann das Deutsche nochmal in eine eigene Sprache, die, glaube ich, nur ihm selbst zu eigen ist und die ich so überhaupt nicht hätte lesen können. Auch ganz großartig, das Hörbuch, auch das nochmal empfohlen. Übrigens auch sehr geeignet für sehr, sehr lange Reisen mit Kindern. Wahlweise schlafen sie ein, ob der tiefen, sonoren Stimme, nee, sonor ist verkehrt, aber ob der tiefen, wohlklingenden Stimme von Harry Rowold. Die Eltern lachen sich derweil kaputt, unglaublich unterhaltsam. Tipp für, falls ihr mit dem Auto und der ganzen Brut Richtung Italien fahrt, nehmt das Hörbuch auf jeden Fall mit. Es wird ein guter Reisebegleiter sein.
Das Großartige an Pooh der Bär ist auch, dass es auf wie die besten Dinge aus der Kunst und der Kultur auf mehreren Ebenen funktioniert. Und das ist wirklich das absolut Grandiose. Und das ist, was es für jeden Autor, Künstler und irgendwie Kreativen zu schaffen gilt, diese Vielschichtigkeit im Endresultat zu erreichen, finde ich. Also zumindest, dass das für mich persönlich ein Ziel und Puh schafft das ganz, ganz großartig. Ich weiß nicht genau, wie viele Ebenen ich da inzwischen entdeckt habe, aber also die sprachliche, die inhaltliche, die humoreske, die verschiedenen Charaktere und natürlich auch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die man hat. Was jetzt alles viel zu schwer klingt.
Und dann Doppeldeutigkeiten, die man eigentlich erst beim siebten Mal liest. Fantastisch, ja.
Und wenn man darüber redet, klingt es so schwer. Dabei ist es eines der leichtesten und fröhlichsten Bücher, die es gibt.
Ja. Ja.
Das war der Spreeblick-Podcast Nummer 172 mit Buchempfehlungen, Literaturempfehlungen, Lektüre-Empfehlungen von Tanja Holgi und von Johnny. Und wir hören uns am Freitag wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss.
I live by the river.
So.
Ist das Urlaubslektüre?